Gerade weil Fango und Tango heute nicht mehr ausreichen als Anziehungspunkt für ehemals traditionelle und traditionell gut ausgelastete Kurbäder, müssen sich die Orte etwas einfallen lassen. Das ist nicht immer einfach, aber es geht. Deutsches Reiseradio, Ausgabe 57 von und mit Petra Hartmann und Rüdiger Edelmann. Hallo zusammen. Es gab Zeiten, da waren Kuraufenthalte in der Sommerfrische ein fester Bestandteil im gesellschaftlichen Leben. Kaiser, Könige und sonstiger Adel machten es vor und wer immer konnte, machte es nach. Dann folgte irgendwann nach dem Zweiten Weltkrieg und mit dem deutschen Wirtschaftswunder die große Zeit der Kurkliniken und der freizügig verschriebenen Kuren des Sozialstaats. Damit war es dann irgendwann vorbei und es begann das Wehklagen, die Abwanderung der Gäste ins billigere Ausland und die Erfindung der freien Badekur. Soweit so schlecht für die vielen Kurorte landauf und landab, denn so richtig aus dem Quark kam man damit nicht. Inzwischen besinnt man sich immer mehr auf die Kombination von Kur, Wellness und Freizeitangeboten. Wenn Badeorte Glück haben, besitzen sie darüber hinaus noch eine weitere Attraktion, die jetzt vermarktet werden kann. Klartext, die deutschen Kurbäder sind zu einem großen Teil im normalen touristischen Markt angekommen. Wie das konkret ausschaut, wollen wir heute mal klären anhand von 4 hessischen Kurbädern. Beginnen wir mal dort, wo manches etwas einfacher erscheint. Bad Hersfelds Bekanntheitsgrad definiert sich mindestens genauso stark über seine Theaterfestspiele, auch wenn die den Ort nur über 2 Monate pro Jahr begleiten. Dementsprechend gilt aber trotzdem:
Wer Bad Hersfeld sagt, muss auch Festspiele sagen. Das jährliche Theaterspektakel steht ganz klar für die Stadt, die aber weit mehr bietet. Neben der Kultur stehen Wissenschaft und Gesundheit für die südlichste Metropole Nordhessens. Glück hat, wer auf Michael Adam stößt. Er versetzt einen sofort in die Zeit zurück, als das Hersfelder Stift noch keine Ruine war. Auch optisch, denn man steht einem Mönch gegenüber. Er sagt aber gleich zur Begrüßung:
Ich bin kein echter Mönch, ich bin Stadtführer. Aber in Benediktinerkluft. Das ist die Verneigung vor 837 Jahren benediktinischem Wirken hier in dieser schönen Stadt.
Die Geschichte Bad Hersfelds hat er komplett inhaliert. Man kann ihn alles fragen und bekommt immer eine Antwort. Da wir ihn am Fuße des Katharinenturms direkt neben der Stiftsruine getroffen haben, lädt er uns auch gleich ins Innere ein. Das ist besonders reizvoll zur Festspielzeit, wenn die Bühne steht, samt Dekoration.
700 Jahre lang war es die Hauptkirche der Benediktiner, die den Waldspruch hatten, ora et labora, bete und arbeite, und hinzu kam, dass hier auch die Bibel kopiert wurde.
Handschriftlich, versteht sich, denn die Mönche waren gebildet und gehörten in dieser Zeit zu den wenigen Menschen, die lesen und schreiben konnten. Leider waren sie deshalb auch Gefahren ausgesetzt.
Die Kirche stand lange leer. Sie wurde im Siebenjährigen Krieg von den Franzosen als Lager genutzt, das sie dann anzündeten. Sie explodierte und stand dann als Ruine. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg wurde sie wieder genutzt. Und seitdem haben wir hier diese wundervollen Festspiele.
Seit 1951 finden sie statt. Bad Hersfeld aber hatte schon vorher einen Hang zu Kultur und Wissenschaft. Das belegt ein Denkmal im Park um die Stiftsruine.
Das sind unsere beiden Konrad und Konrad, die sich vermutlich selber nicht gekannt haben, Bürger der Stadt. Zum einen Konrad Zuse, der Erfinder des Computers. Z1 hat er hier gebaut und entwickelt. Und zum anderen Konrad Duden. Der ist hierher geholt worden als Zuchtmeister. Der sollte mal wieder ein bisschen Ordnung in die Reihen der Schüler der alten Klosterschule bringen. Da hatte sich so ein bisschen Lotterleben eingeschlichen. Er hat nicht nur das geschafft, er hat auch geschafft, den Duden, das Wörterbuch des Deutschen, zu vollenden und hier zur Blüte zu führen.
Sprache und Kommunikation vereinten die beiden. Und so ist es kein Wunder, dass der virtuelle Führer von Hersfelds jüngstem Museum ebenfalls Konrad heißt. Er begleitet die Besucher zu über 80 Mitmachstationen des Wortreich, einer Erlebniswelt von Sprache und Kommunikation. Das Wortreich ist sehenswert, bietet Informationen und Spielspaß für mindestens mal 2 bis 3 Stunden. Ein perfekter Tag besteht aber nicht nur aus Kultur und Action. Etwas Entspannung sollte es schon sein, meint auch Michael Adam, während er mit uns durchs Zentrum mit Stadtkirche und wunderschönem Rathaus läuft. Die Frage nach der Erholung bleibt er natürlich nicht schuldig.
Da gehen Sie am besten in den Kurpark. Ein wundervolles Areal voll Blumen und Bäume. Einer schöner als der andere. Und wenn Sie schon dort sind, dann schauen Sie doch auch mal in die Kurbadtherme. Da können Sie baden, da können Sie saunieren, entspannen. Da fühlen Sie sich richtig wohl.
Die kulinarische Abrundung unseres perfekten Tags erleben wir im historischen Gasthaus und Hotel zum Stern. Im Übrigen auch eine Adresse für die Nacht nach dem perfekten Tag.
Nun steht Bad Hersfeld als Mittelzentrum auch wirtschaftlich sehr viel besser da als mancher Konkurrent. Nehmen wir zum Beispiel Bad Arolsen ganz am nordwestlichen Rand an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen. Die Grafen und Fürsten von Waldeck und Pyrmont bauten einst ein hessisches Versailles und Arolsen sollte vom Reißbrett her eine passende Residenzstadt werden. Den Fürsten ging das Geld aus, der Bau des Schlosses dauerte eine Ewigkeit und die Residenzstadt drumherum wurde nur zur Hälfte gebaut. Kurbad wurde man erst 1997, als die Krise schon voll ausgebrochen war. So kämpfte man von Anfang an. Und glücklicherweise gibt es, was die Besucherattraktion betrifft, das Schloss und den benachbarten Twiste Stausee.
Perfekte Orte für perfekte Tage. In der Grimm-Heimat gibt es so viele davon. Bad Arolsen hat zwar keine Märchenfigur zu bieten, märchenhaft kommt man sich aber trotzdem vor, wenn man das Städtchen erreicht und plötzlich und unerwartet vor einem riesigen Schloss steht. Es ist den Grafen und Fürsten von Waldeck-Pyrmont zu verdanken. Katja Müller-Assauer ist Stadträtin in Bad Arolsen und hat versprochen, uns das Kleinod näher zu bringen.
Es gibt zu erzählen, also dass es eine lange Bauzeit hatte und dass der Fürst sich damals eben eine Residenz schaffen wollte, die seiner würdig war, seinem Titel, den er auch bekommen hatte. Und wie das immer so ist bei solchen üppigen Bauten, irgendwann war das Geld zu Ende und das sieht man eben am Schloss auch und eben auch an den Bauten, die Stadt Bad Arolsen darstellen, weil eigentlich das, was die Schlossstraße heute ist, hätte in der anderen Richtung in der Achse nochmal entstehen sollen, aber dazu ist es nie gekommen.
Schade eigentlich, möchte man anmerken, aber die Bauerei hat ja eh schon über 100 Jahre gedauert. Das Schloss allein ist aber auch so prachtvoll genug. Schlossführerin Angelika Sanovic merkt ganz nebenbei an,
das Versailles Nordhessen, das ist Versailles nachempfunden.
Und das wollten ja viele Adlige im 18. und 19. Jahrhundert. Leben wie der Sonnenkönig. Entsprechend sieht es im Schlossinnern auch aus.
Wunderbare Prachträume, diesen Festsaal, wo wir uns jetzt befinden, zeigen wir im Rahmen einer Schlossführung.
Barock, soweit das Auge reicht. Innen wie außen. Die Stadt und auch die Fürsten, die heute noch in einem Teil des Schlosses wohnen, tun viel für den Erhalt und für das kulturelle Angebot, sagt Katja Müller-Assauer.
Es gibt sehr, sehr viele Räume mit spannenden Geschichten, auch gerade auch zur Königin Emma, die für die Niederländer sehr wichtig ist. Es gibt sehr schöne Säle, die teilweise auch noch öffentlich genutzt werden. Was auch interessant ist, ist die Hofbibliothek, die dem Fürstenhaus gehört, aber auch die Bremen-Bibliothek, was eine Stiftung ist. Und es gibt immer regelmäßig in einem Schlossflügel auch Ausstellungen des Museums der Stadt Bad Arolsen mit ganz unterschiedlichen Künstlern.
Und draußen vor dem Schloss wartet dann das Barock einer ursprünglich mal künstlichen Stadt, die heute aber quicklebendig ist.
Wir sind stolz auf unsere Barockstadt. Ein Hauptthema ist bei uns dann natürlich die Barockfestspiele, wo eben dann auch Musik aus der Zeit präsentiert wird, auch in die Ensemblegrößen musiziert wird, wie es damals im Barock war. Kann ich nur empfehlen, immer jedes Jahr und Leichnam.
Ein perfekter barocker Tag. Nicht nur, meint unsere Gastgeberin. Wir sind auch Kurbad und bieten noch manch Überraschendes.
An einem perfekten Tag sollte man auf jeden Fall hier das Schloss gesehen haben, wo wir uns befinden. Dann auch natürlich die Schlossstraße, die natürlich auch vollkommen in Barockstil gehalten ist. Dort hat man auch die Gelegenheit, gut essen zu gehen, mal ein Eis zu essen, Kaffee zu trinken. Was ich auch immer empfehle, einmal die große Allee. Das ist also eine sechsreihige Eichenallee, die über 3 Kilometer sich erstreckt. Die einmal rauf und runter geht. Besonders schön auch in den Abendstunden, deswegen vielleicht märchenhaft durch die blaue Beleuchtung, die sich durch die ganze Allee zieht. Und tagsüber natürlich kann ich nur empfehlen, wir haben sehr viel Landschaft drumherum, unheimlich viel Wald und natürlich unseren Twistesee. Gerade wenn man sich ein bisschen wandertechnisch betätigen will oder schwimmen gehen will oder einfach nur mal in Ruhe am Sandstrand liegen will und die Beine baumeln lassen will.
Der Rückzug aufs Wesentliche im heutigen Leben. Ruhe und Entspannung. Vielleicht ja wirklich ein Zukunftskonzept. Zumal sich die Kurkliniken auf Stressfaktoren spezialisiert haben. Schauen wir jetzt auf ein Kurbad, das insbesondere während der deutschen Teilung nicht gerade begünstigt war und dem die Gäste nach Ausbruch der Kurkrise massenhaft davonliefen. In Bad Soden-Allendorf, unmittelbar an der Grenze zu Thüringen im Werra-Meißner-Kreis gelegen, hatte man bis 1989 die Anlagen der innerdeutschen Grenze permanent im Blick. Für die Sodener war die Wiedervereinigung also ein großes Glück, auch wenn es noch heute viel zu tun gibt.
Der Weg nach Bad Soden-Allendorf kann durchs Werratal führen oder aber auch über den Hohen Meißner zur Stippvisite bei Frau Holle. Allerdings trifft man sie auch regelmäßig am Södertor in Bad Soden. Von dort oben schüttelt sie ihre Betten aus. Genau da sind wir mit Gästeführer Gerhard Rademacher verabredet. Er trägt die Kleidung der historischen Salzsieder und weiß jede Menge über seine Stadt.
Unsere Salzgeschichte geht schon auf das Mittelalter zurück. Wir haben 2/3 des Landeshaushalts von Kurhessen-Waldeck an Steuern erwirtschaftet.
Goldene Zeiten durch die Gewinnung des Stoffs, der früher heiß begehrt und teuer war.
Wir sind vom Salz groß geworden. Wir haben einmal Brunnensohle hier, das heißt, die Sohle kommt an die Oberfläche und die wird hochgradiert an unserem Gradierwerk, kommt dann in eine Pfanne und wird dort erhitzt und nach 4 Stunden haben wir dann Salz.
Große Zeiten hat die Stadt erlebt. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts das Salzmonopol fiel und die Siederei unwirtschaftlich wurde. Man musste sich etwas Neues einfallen lassen und im Jahr 1906 ging das die Stadtverwaltung auch an.
Da waren 2000 Mann arbeitslos, die hier im Salzwerk gearbeitet hatten und da hat Hedwig Lange, der damalige Bürgermeister, Aktien ausgegeben und da wurde das Kurbad gebaut.
Um das Gradierwerk entstand der Kurpark. Gäste bekamen Kuranwendungen und statt der Salzherstellung sorgte das Gradierwerk als Saline für heilsame Luft. Atemwegserkrankungen und Neurodermitis werden noch heute in Bad Soden-Allendorf behandelt. Das Gradierwerk aber steht, groß und prächtig, noch immer im Mittelpunkt. Gerhard Rademacher meint, da sollten wir jetzt mal hochsteigen. Von oben sei der Blick überwältigend und man bekäme die Übersicht über die Stadt.
Ja, wir sehen einmal da das Söder Tor mit dem anschließenden Kurpark hier drunter. Und hinter uns ist die Stadt Allendorf und rechts haben wir die Werratal-Therme.
Die Therme ist heute zentraler Anlaufpunkt vieler Gäste, selbst wenn sie keinen Kuraufenthalt verbringen. Die Grenzöffnung 1989 hatte Bad Soden-Allendorf neuen Auftrieb gegeben, denn bis dahin hatte man immer irgendwie die Grenze zur DDR im Kopf und im Genick, sagt Gerhard Rademacher und zeigt von oben den Grenzverlauf unmittelbar hinterm Stadtteil Allendorf.
Man hat immer einen Hintergedanken gehabt, die Grenze. Egal, wo sie hingefahren sind, wo sie hingegangen sind, sie haben immer die Grenze gesehen.
Heute lässt sich das nur noch museal nachempfinden. Im Grenzmuseum Schifflersgrund vor den Toren der Stadt. Ansonsten, sagt Gerhard Rademacher, geht es bei uns eher entspannt und gemütlich zu. Was aber einen perfekten Tag bei uns ausmacht. Was also sollte man gesehen haben?
Einmal die Altstadt drüben in Allendorf mit ihren schönen Fachwerkhäusern, die Therme. Und den Kurpark hier.
Schade, dass es in dieser entspannten Atmosphäre die kulinarische Innovation der Stadt nur noch an Festtagen gibt.
Diese Speise ist das Spanisch Frico. Der Name ist nicht belegt, nur man hat damals, wenn man zum Feiern gegangen ist, wollten die Frauen auch gern mit. Und da haben sie dann morgens früh ihren Topf aufgesetzt in einem Wasserbad. Und wenn sie dann um 1, 1/2, 2 nach Hause gekommen sind, war das Essen fertig. Heute wird es mit Gulasch und Kartoffeln, Sahne und Gewürzen gemacht.
Ein Grund, auch einmal zu einem der großen Volksfeste hierher zu kommen.
Zu weiterem Ausbau fehlt der Region nichtsdestotrotz der finanzielle Unterbau. Denn der Werra-Meißner-Kreis gehört auch nach der Grenzöffnung, sagen wir mal, nicht gerade zu den strukturstarken Regionen. Abwanderung ist hier ein Problem, ob man das wahrhaben will oder nicht. Aber wenigstens Therme und Kurbetrieb als größter Arbeitgeber funktionieren wieder. Und die Frau Holle, die auf dem unmittelbar benachbarten Hohen Meißner zu Hause sein soll, trägt auch zur Popularität bei. Ähnlich sieht es auch im Staatsbad Wildungen aus. Der Ort im Kreis Waldeck-Frankenberg lässt sich von allen vier vorgestellten Städten noch am ehesten als klassisches Kurbad bezeichnen. Bäderarchitektur, ein Schloss, moderne Kliniken in zum Teil herrschaftlichen Gebäuden und ein Stadtteil mit dem Bezug zu einem weiteren Märchen machen Wildungen heute aus. Dazu kommen eine zauberhafte Altstadt und die Freizeitregion des Edersees mit ihren zahlreichen Angeboten. Und in Sachen touristischer Vermarktung hat man sich auch etwas einfallen lassen.
Der Name Bad Wildungen steht für große Kurtradition. So könnte der perfekte Tag einer werden, der der Gesundheit dient. Allerdings kann er auch bedeuten, dass man hart arbeiten muss. Dann nämlich, wenn man am Altstadtkump, wie die Brunnen hier heißen, unvermittelt auf Waschweiber stößt und um Auskunft bittet.
Och, das sagen wir Ihnen gerne, aber zuerst wäre es schön, wenn Sie bei uns mithelfen würden.
Sie sehen doch selber, dass wir so einen Haufen Arbeit haben. Wie soll man denn da fertig werden, wenn wir noch großartig Auskünfte geben?
Die herzhafte Anmache ist schnell erklärt, denn die Waschweiber sind im Dienste der Stadt unterwegs. Lisbeth und Mine, alias Ute Arendt und Angelika Tonner, sind beliebte Stadtführerinnen im Kostüm und mit dem Mundwerk echter Wildunger Waschweiber.
Wir haben teilweise Gruppen, die direkt aus Frankfurt anreisen, nur um die Waschweiber zu sehen. Danach gucken sie sich natürlich auch unsere schöne Fachwerkstatt an.
Sagt Ute Arendt und gibt den Überblick.
Wir fangen natürlich immer am Kurschattenbrunnen an. Das ist da an dem Schnittpunkt zwischen der Brunnenallee und der Brunnenstraße, wo es dann Richtung Altstadt geht. Gerne nehmen wir die Altstadt mit der wunderschönen Kirche, unserem Altarbild von Konrad von Soest, weltbekannt, zeigen alle diese Feinheiten, die man hier so finden kann. Und andere Führungen gibt es über die Allee, da weiß die Angelika besser Bescheid.
Da ist wunderbare Architektur. Wir haben Jugendstil, wir haben Gründerzeithäuser, Landhausstil und da kann man auch sehr viele schöne Geschichten erzählen über die Gäste, die hier gewohnt haben.
Geschichten erzählen und die Stadt zeigen, das sehen die Waschweiber als ihre Aufgabe. Sie lieben Bad Wildungen und dementsprechend haben sie auch Tipps für den perfekten Tag.
Ja, also ich würde dann einen schönen Spaziergang durch das ehemalige Landesgartenschaugelände machen. Fange unten im Königsquellenpark an und dann rauf bis zur Wandelhalle.
Wenn man dann da oben ist bei der Wandelhalle, dann könnte man über die Brunnenallee wieder runtergehen, könnte sich die Geschäfte anschauen. Und wenn ich wieder in der Altstadt wäre, dann würde ich in mein Lieblingscafé gehen und mich belohnen mit einem Eiskaffee.
Kuren kann man in Bad Wildungen und hinter den alten Fassaden warten modernste Kuranwendungen.
Wer zum Gesundungsprozess nach Bad Wildungen kommt, der findet in den 20 Kliniken bestimmt die richtigen Indikationen. Also da ist Wildungen auf dem neuesten Stand. Aber auch sonst ist es ja nicht nur für die Gesundheit, sondern es ist auch Tagungsstadt, Wohlfühlstadt. Man macht Familienurlaub und man kann auch in Bad Wildungen einfach mal zum Sightseeing kommen. Das lohnt sich immer.
Und dann wäre da ja auch noch die Märchenstadt. Mit der Kombination aus Schloss und dem Stadtteil Bergfreiheit kommt man der Grimmheimat sehr nahe.
Das Schloss Friedrichstein, da gibt es eine ganz schöne Beziehung zu der Margareta von Waldeck. Das ist eine Waldecker Prinzessin. Und die Grimms haben das wahrscheinlich als Vorlage genommen für das Märchen Schneewittchen.
In Bergfreiheit wiederum gibt es das Schneewittchenhaus und drinnen treffen wir folgerichtig die Titelfigur, alias Stefanie Wilke. Sie klärt uns auf.
Also man nimmt an, dass die Gräfin Margareta von Waldeck damals als Vorbild für das Schneewittchen gedient haben könnte, da die in Brüssel am Hof vergiftet worden ist. Und die sieben Zwerge waren eben Kinder aus dem Bergfreiheiter Bergwerk.
Und so wurde aus einer vergifteten Gräfin und dem Schicksal von Kinderarbeit ganz schnell eine Mär, die sich zum Märchen wandelte. Nachgeforscht hat das der Heimatforscher Eckart Sander.
Und der Herr Sander hat noch herausgefunden, dass der Weg nach Brüssel über das Siebengebirge geht, die sieben Berge der Grimms Märchen. Und es gab eine Beziehung zu dem Schneewittchen, eben, das auch am vergifteten Apfel gestorben ist.
Übrigens, wenn Ihnen beim Besuch in Bergfreiheit das Schneewittchen einen Apfel reicht, sollten Sie sich an das Märchen erinnern und nur in die weiße Seite der Frucht beißen. Sonst werden Sie das Ende eines perfekten Tags in Bad Wildungen nicht erleben. Denn wenn Sie nicht gestorben sind...
Der angebliche Schluss aller Märchen lässt sich so auch auf die Kurorte anwenden. Denn wenn sie sich weiter anstrengen, dann leben sie noch morgen. Informationen über die Angebote unserer 4 Kurorte und 11 weiterer Städte in Nordhessen gibt es auf der Homepage der Grimmheimat Nordhessen. Der Link dorthin steht hier auf der Seite. Deutsches Reiseradio, heute gesund und touristisch. Danke fürs Reinklicken und Zuhören. So long.